Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. 2008, Olympische Spiele in Peking. Der deutsche Gewichtheber Matthias Steiner gewinnt die Goldmedaille im Schwergewicht. Bei der Siegerehrung am Abend des Tages, da hält er ein Foto seiner tödlich verunglückten Frau in der Hand. Darauf angesprochen, für wen er diese Goldmedaille gewonnen habe, antwortet er: Für meine Frau. Sie starb ein Jahr vorher an den Folgen eines Verkehrsunfalls. Steiner fügt hinzu: Sie ist immer bei mir. Ich denke schon, dass sie das heute irgendwie mitbekommt. Im Fernsehinterview am Abend ergänzt Steiner, dass er an sich nicht an so etwas glaube, aber doch die Hoffnung habe, dass seine Frau irgendwie lebe, ihn begleitet und das darum mitbekommt. Gerade dann, wenn uns der Verlust eines lieben Menschen zu schaffen macht, wenn ein Platz am Tisch leer bleibt, wenn wir mit den Fragen unseres eigenen Sterbens uns auseinandersetzen, gerade dann geht es immer auch um die Hoffnung, die Vorstellung, was nach dem Tod kommt. Selbst viele Menschen, die sich selber eher als religiös unmusikalisch bezeichnen, haben dann doch so etwas wie einen Glauben daran, dass geliebte Menschen mit dem Tod nicht einfach verschwinden, sondern irgendwie noch gegenwärtig sind. Man könnte sagen, ein Protest der Liebe gegen den Tod meldet sich da. Doch wer sagt mir, dass das kein billiger Trost ist? Woher weiß ich, dass ich mir da nicht irgendetwas selber einrede? Denn solange es ja nur ein Produkt meiner Gedanken ist, kann ich mir ja nie sicher sein. Solange ich für die Hoffnung selber gerade stehen muss, hält die dann wirklich? Hoffnung, die in mir selber entstanden ist, nicht unabhängig von mir, kann nie der Anker sein, den ich brauche. Hoffnung muss von außen kommen, gerade wenn es um die Frage nach dem Tod geht. Da brauche ich etwas, das mich hält. Vorletzte Woche, da wurde eine Untersuchung zur religiösen Prägung von uns Deutschen veröffentlicht. Ein Ergebnis dieser Umfrage: Mit steigendem Lebensalter, da lässt der Glaube an ein Leben nach dem Tod tendenziell nach. Während jüngere Menschen noch eher an ein Leben nach dem Tod glauben, nimmt diese Vorstellung im zunehmenden Alter ab. Die Autoren der Studie vermuten, das liegt an der zunehmenden ernsthaften Konfrontation und Auseinandersetzung mit dem Tod. Nur, was bedeutet das, wenn der Glaube an ein Leben nach dem Tod nachlässt? Heißt das, es gibt gar keine Auferstehung der Toten? Mit dem Tod ist alles aus? Wir feiern heute den Ewigkeitssonntag. Und dieser Sonntag stellt unser Leben in den Horizont der Zukunft Gottes. Er nimmt uns mit hinein in das, was von Gott her für uns gilt. Und dazu hören wir auf Worte aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 8 bis 15, bis 13. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße, zur Umkehr finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze verschmelzen Und die Erde und die Berge, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Wenn nun das alles so zugehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen, der das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, wenn die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Jesus Christus, wir danken dir, dass du unser Leben in deinen Horizont stellst. Lass uns jetzt dich hören und dich in den Blick gewinnen. Amen. Nein, es ist mit dem Sterben nicht alles aus. Petrus spricht hier zwar nicht von der Auferstehung der Toten, ja, das Wort Auferstehen kommt in unserem Abschnitt nicht vor. Und doch benennt dieser Text ganz klar, benennt Gottes Wort ganz klar, was kommt. Was für uns Menschen gilt, wenn wir hier auf der Erde die Augen schließen. Wer stirbt, der begegnet dem Herrn. Petrus spricht hier vom Tag des Herrn, der Tag des Herrn. Bereits die Propheten des Alten Testaments kennen diesen Tag, den Tag, auf den diese Welt, auf den diese Geschichte dieser Welt zuläuft und er die große Zeitenwende bringt. Die Zukunft dieser Erde ist nicht ungewiss. Diese Welt, die Geschichte dieser Welt, ja, unsere eigene persönliche Lebensgeschichte geht auf einen bestimmten Tag zu, den Tag des Herrn, den Tag des Herrn Jesus, den Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Und dieser Tag, an dem Jesus wiederkommt, es ist der Tag, an dem Jesus Rechenschaft fordert. Das war das Thema des letzten Sonntags. Egal, ob wir an diesem Tag noch leben oder längst gestorben sind, am Tag des Herrn, da begegnen wir unserem Herrn Jesus Christus. So hat es Gott festgesetzt. Da wird Jesus alle auferwecken und dann werden wir uns vor ihm verantworten müssen. Wir werden einmal vor dem Richterstuhl Christi treten müssen. Und dann wird er fragen, was wir aus unserem Leben gemacht haben. Zwei Aspekte sind Petrus jetzt im Blick auf diesen Tag wichtig. So gewiss dieser Tag kommt, so wenig selbstverständlich ist es, um diesen Tag zu wissen. Nicht jeder rechnet mit diesem Tag. Es sei euch nicht verborgen, schreibt der Apostel. Was verborgen ist, muss enthüllt werden, ans Licht gebracht werden, ins Licht gestellt werden. Und das tut Petrus in unserem Text. Wenige Sätze vor unserem Abschnitt, da berichtet Petrus von Menschen, die ihren Spott mit diesem Tag treiben. Sie glauben nicht mehr daran, dass der Herr wiederkommt. Doch es liegt ja nicht an unserer Einschätzung, ob dieser Tag kommt. Es liegt nicht daran, ob wir daran glauben, dass dieser Tag kommt. Dieser Tag wird kommen. Gottes Wort erinnert uns daran. Gottes Wort bereitet uns darauf vor. Und das andere, das Petrus wichtig ist, der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb. Ich hoffe, bei Ihnen ist noch niemand zu Hause eingebrochen, aber so ein Dieb kommt immer überraschend, zur unerwarteten Stunde. Erst vor kurzem berichtete mir ein Kollege in der Fax, wie bei Ihnen eingebrochen wurde und dann gut organisiert manche Dinge mitgenommen wurden. Nein, ein Dieb kommt überraschend. Und so sagt das Petrus, ist das auch mit dem Tag des Herrn. Dieser Tag, er kommt unerwartet. Und damit beendet Petrus auch alle Spekulationen und Berechnungen um diesen Tag. Jesus wird überraschend kommen, auch für die, die mit seinem Kommen rechnen. Es gehört zu unserem Christsein, zu unserem Glauben im Horizont der Begegnung mit unserem Herrn dazu, dass wir von diesem Zeitpunkt überrascht werden, mit ihm nicht rechnen und darum auch manchmal mit unserem Glauben zu kämpfen haben. Das ist normal, darum schreibt Petrus davon in seinem Brief. Gleichzeitig drückt aber auch dieses Kommen wie ein Dieb die Gefährdung unseres Christseins aus. Mein heutiger Tag, meine Aufgaben und Verpflichtungen, meine Freizeitbeschäftigung, mein Einsatz und meine Mitarbeit in der Gemeinde, meine Sünde und mein Versagen, ja mein ganzes Leben, auch das Schwere und Widerwärtige in meinem Leben, ist durch diese eine Tatsache bestimmt. Das alles geschieht im Horizont der Ewigkeit Gottes und muss einmal bei Jesus Christus ankommen, der selber kommt. Der Herr kommt und wir begegnen ihm. Darauf leben wir zu. Das ist die erste Antwort, die uns die Bibel gibt, wenn wir mit Tod und Sterben konfrontiert sind. Der Herr kommt und dann holt er auch seine Leute zu sich. Er nimmt sie mit in seinen neuen Himmel und seine neue Erde. Das ist das Zweite, das in unserem Text deutlich wird. Die Begegnung mit dem Herrn bringt den neuen Himmel und die neue Erde. R-I-P. Haben Sie diese Buchstaben schon einmal auf einem Grabstein entdeckt? R-I-P. Requiescat in Pax. Ruhe in Frieden bedeuten diese drei Buchstaben. Auf älteren Grabsteinen findet sich manchmal noch die etwas ausführlichere Version. All hier ruht in Gott und erwartet eine fröhliche Auferstehung zum ewigen Leben. Diese Buchstaben auf den Grabsteinen, sie erinnern uns daran, unserem Sterben folgt nicht sofort die Auferstehung. Erst der Tag des Herrn bringt die Auferstehung der Toten, das Gericht und dann auch den neuen Himmel und die neue Erde. Bis dahin ruhen die Toten. Wenn Jesus kommt, dann werden sie auferstehen. An verschiedenen Stellen, da klingt diese Zwischenzeit in der Bibel an. Auch wenn manches unscharf spricht, es ist eine Zeit, die positiv ist. Jesus spricht vom Paradies oder von Abrahams Schoß. Paulus vom Daheimsein beim Herrn und beim Sein bei Christus. Für die Zwischenzeit gilt, die Gläubigen ruhen in Gott. Die Beziehung, die sie zu Jesus im Leben hatten, kann auch der Tod nicht beenden. Der Heilige Geist, der uns während unseres Lebens mit unserem Herrn verbindet, sorgt und garantiert dann auch dafür, dass diese Verbindung auch im Tod bestehen bleibt. Christen sind dann getragen von der Beziehung zu ihrem Herrn. Sie sind gehalten. Die Auferstehung der Toten, sie beendet diese Wartezeit. Auf das Gericht folgt für die, die zu Jesus gehören, der neue Himmel. Und die neue Erde, das Reich Gottes, das ewige Leben, wie es die Bibel auch nennt. Die jetzige Welt, sie gehört an der Vergangenheit an. Petrus spricht davon, der bisherige Himmel wird vergehen, die Gestirne werden im Feuer verglühen und über der Erde und alles, was auf ihr getan wurde, wird das Urteil gesprochen. An die Stelle der alten Welt tritt eine neue. Der neue Himmel und die neue Erde, in denen Gerechtigkeit regieren, Ungerechtigkeit, Sünde und Böses gibt es dann nicht mehr. Es ist eine Welt, in der niemand an das Vorherige mehr denkt. Was Gott neu erschafft, wird Freude und Jubel ohne Ende auslösen. Von dieser neuen Welt haben wir vorhin in der Schriftlesung gehört. Der Seher Johannes bekam schon Einblick in diese zukünftige Welt. Und doch kann er sie nur skizzenhaft andeuten. Es ist eine Welt ohne Tränen und Tod. Sie kennt weder Schmerzen noch Angstschreie. Es ist, wenn man so will, eine Antiwelt zu unserer jetzigen. Das Gegenteil zu dem, was wir gegenwärtig erleben und was uns widerfährt. Und doch, der entscheidende Unterschied in dieser neuen Welt ist etwas ganz anderes. Den Unterschied macht das ungetrübte und ungestörte Miteinander von Gott und uns Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, entdeckt Johannes. Anlass zur Freude und zum Jubel in dieser neuen Welt sind letztlich nicht unsere Lebensumstände. Auch nicht das Glück, das umfassende Glück, das wir dann empfinden. Nein, es ist die Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Das, was bisher unmöglich ist, Gott zu sehen, ihm leibhaftig zu begegnen, das wird Grund unserer Freude und Anbetung sein. Gott allein wird der Grund und die Freude unserer Anbetung sein. Doch ist es so einfach, an diese Zukunft zu glauben, gerade dann, wenn wir einen lieben Menschen verloren haben? Gibt diese Verheißung Halt, wenn ich merke, dass mein Leben zu Ende geht? Warten nicht Menschen seit 2000 Jahren auf diesen Tag und bisher ist nichts geschehen? Stimmt nicht also doch, was Karl Marx einmal sagte? Religion ist Opium für das Volk, auf den Rausch das Hochgefühl folgt der tiefe Fall, auf die Vorstellung der Jugend, die nüchterne Erkenntnis, die Reife des Alters, mit dem Tod ist alles aus. Lesen wir nochmals unseren Text, dann entdecken wir, diese Fragen sind nicht neu. Sie beschäftigten schon die ersten Christen, schon sie sind mit Spott konfrontiert. Schon sie fragten sich damals, warum lässt Jesus nur so lange auf sich warten? Petrus gibt in unserem Text eine Antwort auf diese Frage, er nennt einen Grund. Gott will, dass möglichst viele in seiner neuen Schöpfung dabei sind. Es ist keineswegs so, schreibt Petrus, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit Ausdruck seiner Geduld, Gottes Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren, an Jesus glauben und dadurch dabei sind, mit dabei sind in Gottes neuer Welt. Kennen Sie noch Joachim Fuchsberger? Joachim Fuchsberger, den Schauspieler und Talkmaster. Fuchsberger sagte einmal in einem Interview, es wäre schön, wenn man jetzt an einen Gott glauben könnte. Der Hintergrund, kurz zuvor verstarb sein Sohn. Und Fuchsberger hätte sich gewünscht, an einen Gott glauben zu können, um diesen Verlust besser verkraften zu können. Es wäre schön, sagt er, wenn man jetzt an einen Gott glauben könnte. Aber ich kann es nicht. Es klingt fast so, als hätte hier jemand aufgegeben. Doch Gott gibt nicht auf. Noch ist es nicht zu spät. Gott lädt zum Glauben ein. Gott möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht und nicht dabei ist in seiner ewigen Welt. Sein sehnlichster Wunsch, dass alle umkehren, sich ihm zuwenden, ihm vertrauen, auf ihn warten und sich an dem orientieren, was er sagt, sich von ihm sagen lassen, das große Ziel dieser Welt und das Ziel deines Lebens ist die Beziehung zu mir, eine Beziehung, Glaube, der auch im Tod standhält, und garantiert, dass wir bei ihm ankommen, Wenn wir nicht glauben können, dann dürfen wir um diesen Glauben bitten. Gott sagt es uns zu, wer ihn bittet, dem schenkt er diesen Glauben. Der heutige Ewigkeitssonntag, er lenkt unsere Gedanken auf das Wesentliche. Jesus Christus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Vertraue mir und du bist dabei in meiner neuen Welt. Amen.